Ja, liebe Täuflinge, liebe Angehörige, liebe Gemeinde, die Tauffeier ist ein Fest für die Gemeinde. Die Gemeinde freut sich und der Himmel jubelt mit euch, ihr lieben Täuflinge, liebe Kathi, liebe Maya, lieber Philipp. Was passiert, wenn sich jemand zu Jesus Christus bekehrt hat? Wenn jemand gläubig geworden ist? Wenn jemand den Geist Gottes bekommen hat? Wenn jemand eine neue Identität in Christus hat? Er bezeugt seinen Glauben in der Taufe. Er bezeugt den Glauben in der einen Taufe. In der Glaubenstaufe. Die Schrift sagt uns, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wir hatten es heute in der Taufe mit einem symbolischen Akt zu tun, wie wir schon gehört haben, in dem der Glaube an den Herrn Jesus Christus bezeugt wurde. Diesem Akt der Taufe ist, wie wir gehört haben, viel vorausgegangen, wie wir in den Zeugnissen gehört haben. Und wir alle haben die Berichte der jungen Menschen gehört und waren Zeugnis dieses Aktes. Aber was folgt nun auf die Taufe? Ist mit der Taufe nun alles erledigt? Ist dann das Glaubensleben eines Menschen abgeschlossen? Nein, jetzt erst beginnt der Prozess des neuen Lebens. Und dieser Prozess des neuen Lebens heißt in der Bibel Heiligung. Heiligung ist das Thema, um das es heute geht. Paulus gibt der jungen Gemeinde in Thessalonik, in dieser lobenswerten Gemeinde, gibt er bekannt, was nun, nachdem sie gläubig geworden sind und sich taufen haben lassen, was ihr Lebensprogramm ist. Das Lebensprogramm heißt in einem Wort Heiligung. Was ist Heiligung? Wie lebt man Heiligung ganz praktisch? Die Predigt hat zwei Punkte heute. Die Definition der Heiligung und die Praxis der Heiligung. Wir lesen die Definition in der Heiligung hier im 1. Thessalonicher 4,1, wo es heißt: Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Fragen wir uns nicht oft als Christin, was ist der Wille Gottes für mich? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Das ist die Antwort. Das ist der Wille Gottes für uns, eure Heiligung. Heiligung ist für die meisten Menschen ein Fremdwort. Heiligung ist auch für viele Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften ein Fremdwort geworden. Heiligung ist aber notwendig für einen Christen, für einen gläubigen Menschen. Wir lesen hier im Thessalonicher, dass ihr noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Nämlich, wie ihr wandeln und wie ihr Gott gefallen sollt. Die Heiligung, in Kurzform genannt, ist ein Leben, um Gott zu gefallen. Die Langform ist das ständige Bestreben eines Christen, Gott zu gefallen und im Leben der Gottgefälligkeit immer vollkommener zu werden. Bevor wir gläubig geworden sind, lebten wir, wie es uns gefiel. Haben wir heute auch schön gehört in den Zeugnissen. Wir kümmerten uns wenig um die Wünsche Gottes, um den Willen Gottes. Wir lebten, um uns selbst und vielleicht anderen Menschen zu gefallen. Und jetzt leben wir, um Gott zu gefallen. Und das muss man lernen. Das können wir nicht automatisch. Gott ist heilig und wir sind seine Kinder. Und er möchte, dass auch seine Kinder heilig werden. Wir lesen in 1. Petrus 1,16, da heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn wir gläubig werden, erhalten wir von Gott sofort den Status Heiliger. Wir lesen das in 1. Korinther 6,11, da heißt es, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden somit von Gott her zu heiligen Menschen erklärt. Es bleibt jedoch nicht bei dem statisch geheiligt sein, sondern es kommt zu einer fortschreitenden Heiligung. Das heißt, der Heilige Geist kommt in unser Leben, er lebt in uns und er macht uns mehr und mehr und nach zu heiligen Menschen. Er gestaltet uns um und macht uns ganz praktisch, auch in unserem Alltag, in allen Bereichen unseres Lebens, heilig. Diesen Prozess der Umgestaltung, diesen Prozess nennen wir Heiligung. Heiligung ist nicht der Grund meiner Rettung, sondern Heiligung ist die Folge meiner Rettung. Ich werde geheiligt, weil ich gerettet bin und nicht damit ich gerettet werde. Heiligung ist die Ausrichtung meines Lebens auf Gott hin. Die Bekehrung ist die Wende, die 180-Grad-Wende des Lebens. Die Umkehr von Richtung Sünde habe ich gewendet in Richtung Gott hin. Mein Leben richtet sich nach Gott aus. Ich gehe in Richtung Gott und Gottes Willen und das ist Heiligung. Es ist die erkennbare Richtung, die auch in meinem Leben gesehen werden kann. Zu Gott hin, Gott zugewandt und nicht Gott abgewandt. Es ist eine progressive Bewegung, eine progressive Vorwärtsbewegung weg von der Sünde hin in Richtung Gott. Und das jeden Tag. Heiligung ist somit niemals statisch. Heiligung ist nie abgeschlossen. Heiligung ist eine Weiterbewegung in meinem Leben, dass ich ein geduldigerer, dass ich ein liebevollerer Mensch werde, dass ich ein gastfreundlicherer, ein großzügigerer, ein barmherzigerer Mensch werde. Mir hat unlängst ein Bruder gesagt, ein kleines Zeugnis, ein Bruder gesagt, ich habe den Eindruck, du bist milder geworden. Ja, er hat in meinem Leben etwas gesehen, dass sich etwas bewegt hat und das ist schön und das ist gut. Heiligung heißt, dass ich ein opferbereiter, ein demütiger, ein sanftmütigerer Mensch werde. Es ist eine Bewegung von der Sünde weg hin in Richtung Reinheit. Weg vom weltlichen Denken hin zum göttlichen Denken. Von den weltlichen Werten zu den biblischen Werten, von der Selbstverwirklichung zur Selbstverleugnung. Von der Selbstgefälligkeit zur Gottgefälligkeit. Und Heiligung geschieht nicht über Nacht. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Heiligung bedeutet auch nicht Perfektion und Sündenfreiheit erlangen zu wollen. Wir wünschen uns das manchmal, aber es ist eine ständige Bewegung. Es ist ein ständiges In-Bewegung-Sein hin zu Gott. In der Heiligung selbst leben kann nur ein Christ, ein Wiedergeborener, ein gläubiger Mensch. Es gilt somit nur für Menschen, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Sobald jemand Christ wird, erfolgt schon die Heiligsprechung. Es heißt, ihr seid abgewaschen, ihr seid heilig. Aber der Prozess geht weiter. Und wenn du jetzt überlegst oder darüber nachdenkst, ob du ein Heiliger bist oder ob du mit dieser grundsätzlichen Tatsache des Geheiligtseins ein Problem hast, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst ins Gespräch kommen mit jemandem von uns hier in der Gemeinde am Infotisch oder wie immer auch, wenn du grundsätzliche Fragen an diesem grundsätzlichen Glauben hast. Wir schauen zum nächsten Punkt, zur Praxis der Heiligung. Was bedeutet es nun praktisch, in der Heiligung zu leben? Es geht in dem folgenden Bericht, in dem Thessalonicher Bericht, um vier Bereiche, in denen Christen geheiligt leben sollen. Es geht nicht um eine vollständige Liste, die beinhaltet, würde viel mehr beinhalten, aber wahrscheinlich erwähnt Paulus genau diese Bereiche hier, die für die Thessalonicher besonders relevant waren oder relevant geworden sind. Es geht um die Priorität des damaligen Lebens. Der erste Punkt der Heiligung, Heiligung im Bereich der Sexualität. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Unzucht, Hurerei, griechisch Porneia, wovon unser Wort Pornografie abgeleitet wird, bezeichnet jede Art sexueller Sünde außerhalb des ehelichen und des vorehelichen geschlechtlichen Umgangs. Das heißt, der einzige geheiligte Rahmen für Sexualität ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und nicht anders. Die sexuelle Reinheit ist nicht alles, was Heiligung ausmacht, aber sie ist ein wesentlicher Bestandteil eines heiligen Lebens und kommt immer wieder auch in der Schrift von Paulus und von anderen Aposteln genannt vor. Die christlich-jüdische Gesellschaft damals hielt die Institution der Ehe hoch in Ehren. Ehebruch, Prostitution, Affären, gleichgeschlechtlicher Sex und andere sexuelle Sünden waren für die Juden und auch für die Christen gravierende Verstöße gegen das göttliche Gesetz und gegen die Moral. Diese Vorstellung war für die heidnisch-griechische Gesellschaft ganz fremd. Damals war außereheliche sexuelle Beziehungen waren nicht nur toleriert, sondern waren sogar empfohlen. Ein Mann konnte eine Geliebte haben, die ihm zur intellektuellen Konversation zur Verfügung stand. Es gab die Institution der Sklaverei. Nebenfrauen konnten als Sklavinnen gehalten werden. Für die gelegentliche sexuelle Befriedigung war der Besuch bei einer Prostituierten jederzeit möglich. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die der heidnischen, der damaligen Zeit immer ähnlicher wird und ähnlicher geworden ist. Es ist für viele Menschen komisch und seltsam, wenn Christen über Heiligkeit im Bereich der Sexualität sprechen, von sexueller Reinheit, von der Notwendigkeit, Sex vor der Ehe zu vermeiden, von dem verderblichen Schaden, den Pornografie verursacht, von der Zügelung der sexuellen Lust und der Notwendigkeit der ehelichen Treue. Auch in unsere Gesellschaft hinein richtet Gott dieses Wort, dass es sein Wille ist, die Unzucht zu meiden und die Heiligung anzustreben. Aber nicht nur unser Geist soll heilig sein, sondern unser Leib soll heilig sein. Wir wissen, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wie es in 1. Korinther steht. Unser Leib, unser Körper gehört somit nicht uns selbst. Gott selbst wohnt in uns durch seinen Geist und das ist eine unheimliche Aufwertung unseres Leibes. Und heute haben Menschen nur ein müdes Lächeln übrig für diese althergebrachte Moral, für diese ewig gestrigen und für die verstaubten Denker. Liebe Geschwister, das ist der Wille Gottes, dass wir die Unzucht meiden, in jeder Form. Und dass, wenn du noch nicht verheiratet bist, sexuell enthaltsam leben sollst. Dass du eine Ehe mit einem gläubigen Partner anstrebst und nur innerhalb dieser Ehe deine Sexualität zur Ehre Gottes auslebst. Der zweite Bereich der praktischen Seite der Heiligung ist der Bereich der Finanzen. Es geht ums Geld, was in unserer Welt eine so große Rolle spielt. Es geht um Ehrlichkeit und Heiligkeit im Bereich der Finanzen. Hier heißt es, niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr straft dies alles, wie euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Es war scheinbar Praxis der damaligen Zeit in dieser Gesellschaft, Menschen übers Ohr zu hauen. Manche haben sich daran gewöhnt, sie wurden Christen und haben diese Praxis scheinbar weiter betrieben, weshalb dieser Text ihnen ja auch gesagt werden musste. Erhöhte Preise, unlautere Geschäftspraktiken waren scheinbar an der Tagesordnung. Das hat sich bis heute nicht geändert. Gott will, dass wir im Umgang mit den Finanzen und dem Geld ihm gefallen. Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung hat keinen Platz im Reich Gottes. Dein Umgang mit Geld ist ein starker Indikator für die Wahrhaftigkeit deines Glaubens und für deine Prioritäten. Auch Geben und Spenden im Reich Gottes ist ein Indikator für die Wahrhaftigkeit deines Glaubens und für deine Prioritäten. Somit gilt auch, was den Umgang des Geldes anlangt, dass man nicht nur Menschen verachtet, wenn man sich da nicht ausstreckt, sondern dass man Gott missachtet. Der dritte Bereich, den Paulus hier erwähnt, ist Heiligung im Bereich der Beziehungen. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut er auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Bruderliebe ist eine Selbstverständlichkeit für jeden Christen. Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben, liebt einander, wie auch ich euch geliebt habe. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe ist das Erkennungsmerkmal eines Christen schlechthin. Paulus sagt, das ist nicht nötig, euch darüber zu schreiben, sondern es ist eigentlich selbstverständlich, dass ihr euch untereinander liebt. Lasst eure Liebe untereinander noch stärker werden, heißt es in einer anderen Übersetzung. Es ist nicht möglich, Christ zu sein und seinen Bruder und seine Schwester nicht zu lieben. Die Liebe ist das Hauptfach in der Schule Gottes. Wir alle werden in die Schule Gottes aufgenommen. Wir sind Kinder Gottes, wir sind in seiner Schule und wir alle haben große Mühe mit diesem Fach. Von Natur aus sind wir selbstsüchtig, egoistisch und müssen umlernen. Und Gott hilft uns. Und wir dürfen nie aufgeben in der Liebe. Und die Welt, wie wir gehört haben, kann an der Liebe Christen erkennen. Wir werden im Fach der Liebe immer Anfänger bleiben und wir werden hier keine, ich nenne es Vollprofis werden. Aber die Liebe in Person ist ihm ähnlicher, Christus ähnlicher zu werden. Vor allem in dieser selbstlosen Liebe zu wachsen. Der vierte und letzte Bereich ist der Bereich der Arbeit. Hier heißt es, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Arbeit ist laut Gottes Wort, und dazu zähle ich auch die schulische, studentische Arbeit, das Lernen, laut Gottes Wort ein Vorrecht. Es ist ein Segen, es ist kein Fluch. Arbeit ist laut Gottes Wort etwas grundsätzlich für uns Gutes. Und die Arbeitsethik vom Gott her ist auch klar. Er hat uns den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen, die Erde zu bewahren, die Erde zu verwalten. Und weil Gott ein kreativer, schaffender Gott ist, sind auch wir als sein Ebenbild fähig zu arbeiten, fähig etwas zu schaffen, fähig etwas zu ändern, fähig etwas zu verbessern. Faulheit und Müßiggang werden in der Bibel verurteilt. Auf Kosten anderer zu leben, wenn man selbst sein eigenes Brot verdienen kann, ist gegen den Willen Gottes. Wir lesen hier, was Paulus selbst schreibt. Ihr erinnert euch, ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigen euch dabei das Evangelium Gottes. Offensichtlich gab es damals schon die Versuchung, Arbeit zu meiden und auf Kosten anderer zu leben. Diese Versuchung ist in unserem Land und in unserer Zeit bestimmt noch größer, weil uns der Sozialstaat ein ziemlich bequemes Leben ermöglicht, ohne zu arbeiten. Und diese Versuchung gilt auch in die Gemeinde. In der Gemeinde sich nicht einzubringen, ist von Gottes Seite her auch nicht okay, wenn du Glied einer Gemeinde bist. Das sieht die Außenwelt und es ist kein ehrbarer Wandel. Und wir reden hier nicht von Menschen, und das möchte ich ausdrücklich sagen, die nicht arbeiten können aus gesundheitlichen oder anderen Gründen. Das ist nicht das Thema. Also das soll ganz klar gesagt werden. Aber Menschen, die sich Christen nennen und nicht arbeiten, obwohl sie es könnten, die ermahnt Paulus immer wieder. auch in seinen Briefen, seinem Vorbild zu folgen und fleißig zu sein. Wir wollen nun zum Ende kommen und zusammenfassen. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung. Er will, dass wir leben, um Gott zu gefallen. Wir haben heute in vier Bereiche des Lebens hineingeschaut: Sexualität, Finanzen, Liebe und Arbeit. Vielleicht sagst du jetzt, das schaffe ich nicht. Ich unterliege immer wieder Satan, ich unterliege immer wieder seinen Versuchungen. Ich kann Gottes Willen nicht erfüllen und heilig leben. Wenn es dir so geht, dann dürfen wir auf eine ganz wesentliche Tatsache hinsehen, nämlich die rettende Gnade Gottes. Die Gnade Gottes rettet uns. Die Gnade rettet uns und die Gnade heiligt uns. Und die Gnade bringt uns letztlich ans Ziel. Die Garantie der Heiligung, der Antrieb zur Heiligung, liegt in der Gnade Gottes und nicht in der eigenen Kraft. Wir lesen hier in 1. Thessalonicher 5, 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden. Natürlich kooperiert der Geist Gottes mit uns. Er will unser Einverständnis und er ermutigt uns, Entscheidungen zu treffen und in der Heiligung zu leben. Die Garantie meiner Heiligung liegt nicht in meiner Entschlossenheit und liegt nicht in meiner Kraft, sondern die liegt in der überwältigenden Kraft der Gnade Gottes, in dessen Wille sich mein Wille hineinlegen darf. Wir wollen also ermutigt sein, angetrieben durch die Gnade Gottes, ermutigt sein, nicht rückwärtsgewandt zu leben, sondern vorwärtsgewandt zu leben. Den Willen Gottes suchend und die Heiligung voranschreitend. Und diese Ermutigung wünsche ich euch, liebe Täuflinge, wünsche ich uns als ganze Gemeinde, dass wir in diesem Heiligungsprozess vorwärts kommen und weiterkommen und dass wir uns diesem Prozess stellen, mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe und aus seiner Gnade heraus. Amen.